Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Sind die hohen Energiekosten ein echtes Problem für Deutschland oder ist es eigentlich nur Jammern auf hohem Niveau? Der Frage möchte ich heute mal nachgehen, denn wir sind nun mal in der Situation in Deutschland. Wirtschaftlich sind wir in einer Phase der Stagnation jetzt seit einigen Jahren. Die Energiekosten sind massiv raufgegangen, haben sie jetzt mittlerweile wieder etwas beruhigt. Aber dennoch haben wir weiterhin die höchsten Stromkosten in Deutschland. Auch Gas ist immer noch sehr teuer in Deutschland. Und da stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich für die Haushalte, aber auch für die Industrie, insbesondere für die energieintensive Industrie eigentlich aus? Ist das ein echtes Problem? Müssen wir uns Sorgen machen um den Standort Deutschland? Oder ist es vielleicht nur ein Jammer nach dem Motto, es ist halt einfach, auf hohe Energiekosten zu schimpfen, auf die Energiewende im Allgemeinen zu schimpfen. Dabei haben wir eigentlich viel größere Probleme, die gar nicht direkt mit den Energiekosten zu tun haben. Das will ich mir jetzt heute mal in dieser Folge ein bisschen genauer angucken, dass wir es mal diskutieren und mal ein paar Zahlen zusammenstellen. Ja, Deutschland hat hohe Energiekosten. Wir haben in der Europäischen Union die höchsten Stromkosten und das belastet die Haushalte und die Industrie. Machen wir uns nichts vor, dass die Zahlen lassen sich ja anhand der Statistiken von der Europäischen Union etc. Klar nachweisen. Wir sind europaweit auf Platz 1. Bleiben wir jetzt mal beim Strom, Gas kommen wir gleich zu. Also die Strompreise sind sehr hoch. Jetzt muss man eigentlich schon aufpassen und das macht diese Diskussion und auch eine Bewertung schwierig oder schwieriger, denn wir müssen unterscheiden zwischen Haushaltsstrompreis und Industriestrompreis. Und der Industriestrompreis teilt sich auch nochmal auf in die energieintensive Industrie und ich sag mal das verarbeitende Gewerbe und Handel, Dienstleistungen. Die haben dann nochmal andere Preise. Da muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, der Strompreis, sondern wir haben immer die Strompreise und dann müssen wir diese Strompreise oder mit anderen Ländern in der Europäischen Union vergleichen. Ich muss sagen, der Vergleich mit Stromkosten in den USA oder in China finde ich immer ein bisschen schwierig und gefährlich, denn als Haushalt hat man nicht so einfach die Möglichkeit, Strom aus den USA zu beziehen oder zu sagen, ich wandere mal jetzt mal eben aus, weil mir die Stromkosten hier zu hoch sind oder nach China auswandern. Also deswegen ist das schwierig für die energieintensive Industrie, die insbesondere natürlich im globalen Wettbewerb steht. Das ist natürlich ein Thema und auch da eine Verlagerung ins Ausland. Die Phasen gab es aber auch immer. Und wir gucken uns gleich nochmal an, ob das jetzt wirklich ein echtes Problem ist oder ob da nicht auch ein einfaches Opfer in Form von Energiewende-Bashing erfolgt, um vielleicht auch von eigenen oder anderen Problemen abzulenken. Also, sortieren wir mal. Wir haben den Haushaltsstrompreis. Der ist in Deutschland sehr, sehr hoch. Wir sind bei knapp 40 Cent, kommen von einem noch höheren Niveau, also 2022, 2023 lagen wir bei 46 oder 47 Cent. Das sind die Daten, die der BDEW, also der Bund der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, zusammengestellt hat. Link zu der Statistik und zu anderen Statistiken wie immer in den Shownotes. Wer da also nochmal tiefer einsteigen möchte in die ganzen Daten, sehr gerne. Also der Strompreis für Haushalte 39,7 Cent. Den gibt es halt bei einzelnen Anbietern auch günstiger, aber das ist halt so der aktuelle Stand, den wir haben. Platz 2 ist Dänemark mit 37,6 Cent. Und dann kommt Irland mit 37 Cent. Irland nochmal die Sonderrolle. Die haben halt durch ihre Insellage hinter Großbritannien natürlich eine etwas schwierige Ausgangssituation. Da haben wir in Deutschland eigentlich eine ganz gute Lage, weil wir ja nun mal viele Nachbarländer haben, um den Strom auszutauschen. Müsste eigentlich ein Vorteil sein. Platz 4 können wir noch nennen, Belgien mit 33 Cent. Der europäische Durchschnitt, der EU-Durchschnitt liegt bei 28,7 Cent. Frankreich übrigens 29,3, also letzte Zahl dazu. Wo kommen diese hohen Preise her? Wie setzen die sich zusammen? Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Grundpreis. Also Entgelte und die Netzentgelte, haben wir schon darüber gesprochen, und die sogenannten Beschaffungskosten, das heißt die Erzeugung der elektrischen Energie, kostet in Deutschland schon 28 Cent. Also, muss man mal aufpassen. Aber das ist jetzt so die Größenordnung für die Strompreise für Haushalte. Dazu kommen dann noch die Steuern und Abgaben. Das sind nochmal 11,5 Cent, macht also dann diese gut 39 Cent pro Kilowattstunde aus. Dänemark zum Beispiel, die haben zwar den zweithöchsten Preis, die haben aber eine deutlich geringere Beschaffungs- und Entgeltkosten. Das sind nur 19 Cent statt 28. Nicht ganz die Hälfte. Ja. Nur ein gutes Drittel günstiger. Die haben halt sehr hohe Abgaben. An denen kann man als Staat natürlich was tun. Also die Bundesregierung hätte da auch noch mal Spielraum. Irland zum Beispiel, die haben sehr, sehr hohe, oder der Strompreis in Irland besteht quasi nur aus Beschaffungs- und Netzentgeltkosten. Die haben gar keine Steuern und Abgaben drauf oder quasi nicht. Belgien hat auch verhältnismäßig hohe Beschaffungskosten. Die sind etwas niedriger als in Deutschland. Dafür sind die Abgaben etwas niedriger. So, und man sieht, ne, also jedes Land hat so seinen eigenen Strompreis oder die Zusammensetzung des Strompreises. Da hätten wir in Deutschland aber noch Spiel, um unsere Abgabenlast zu reduzieren. Das ist nämlich im Industriesektor ist das passiert. Also die Industriestrompreise, da müssen wir ein bisschen aufpassen, welcher Jahresverbrauch ist das. Da geht es jetzt beim BDEW darum, zwischen 160.000 Kilowattstunden oder 160 Megawattstunden und dann 20 Millionen Kilowattstunden, also 20 Gigawattstunden Stromverbrauch im Jahr, Anschluss an die Mittelspannung und so weiter, also typisch für solche Gewerbebetriebe oder eben die Industrie. Dort liegt der Strompreis bei aktuell 18 Cent die Kilowattstunde. Das ist das Niveau, was wir 2017, 18 hatten, also vor Russlandkrieg, denn das ist immer so das einschneidendste Ereignis bei den Energiekosten. Dadurch, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erfolgt ist, wir das günstige Erdgas nicht mehr bekommen haben, ist der Strompreis in Deutschland und auch in Europa explodiert. Warum ist das so? Kurzer Exkurs. Das liegt einfach daran, dass der Strompreis sich an der Strombörse zusammensetzt aus allen Anbietern. Also ne, jeder Stromerzeuger bietet an der Strombörse eine bestimmte Menge an Strom an für einen bestimmten Preis. Und dann wird geguckt, wie viel Strom brauchen wir. Und dann bekommen alle die den Zuschlag, bis der Strombedarf gedeckt ist, sortiert nach Preis. Also Windenergie ist günstig, PV ist günstig, Gas ist teuer. Und alle bekommen aber dann den teuersten oder den höchsten Preis ausgezahlt. Deswegen ist es halt attraktiv, selbst für solche PV- und Windenergieanlagen, wenn dann ein hoher Gaspreis mit reinspielt, weil wir Gas brauchen zur Stromversorgung. Dann treibt das den Strompreis rauf, das sogenannte Merit-Order-Prinzip. So, und was wir jetzt bei der Industrie, aber auch beim Privatkundenpreis sehen, dass halt 2022 mit dem Angriffskrieg und dem Fehlen des Gases oder der Explosion des Gaspreises, bis wir dann die Flüssiggasterminals, das LNG, importieren konnten, sind die Strompreise draufgegangen, weil Erdgas halt unverschämt teuer waren. Naja, und da haben wir jetzt aber einen Punkt. Wir sind jetzt wieder bei der Industrie auf einem niedrigeren Niveau. Allerdings muss man aufpassen, der setzt sich halt anders zusammen als noch vor der Krise. Also Corona spielt da tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Wir haben nämlich 2014 bis ja, im Prinzip 2020 waren die Beschaffungskosten, also Beschaffung und Netzentgelte, der Vertrieb lag so bei 7 bis 8 Cent die Kilowattstunde. Heute ist er doppelt so hoch. Das heißt also, die Stromerzeugung hat sich einfach deutlich verteuert. Was wir gemacht haben, und das ist dann eine Entscheidung der Bundesregierung gewesen, wir haben die Abgabensteuer, nicht die Netzentgelte, aber Steuern, Abgaben, die Umlagen haben wir reduziert. Das heißt also, dass dort kommen wir von 9 Cent die Kilowattstunde, ne, und 9 Cent die Beschaffungsnetzentgelte, 9 Cent für Abgaben sind wir bei 18 Cent. Heutzutage hat sich das verschoben. Das heißt, wir sind jetzt bei 16 Cent Beschaffung und 2 Cent Steuernabgaben. Das heißt, und diese Steuerabgabenlast, die können wir natürlich politisch beeinflussen. Das passiert leider nicht in dem Maße bei den Privathaushalten. Das hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag ja angekündigt. Wir wollen alle um 5 Cent pro Kilowattstunde entlasten. Das ist nicht passiert. Das soll kommen. Man hat andere, in Anführungszeichen, Wahlgeschenke verteilt. Das hätte so um die 5 Milliarden Euro im Jahr gekostet, hätte man nicht auch Steuergelder bezahlen müssen. Aber es hätte halt einen direkten Nutzen für alle Endverbraucher gehabt. So, heißt also für die Industrie, und da sind wir jetzt nochmal bei größerer Industrie, noch nicht bei der energieintensiven Industrie, da haben wir jetzt ein Niveau erreicht, was einigermaßen konkurrenzfähig ist, wobei es auch immer noch teuer ist. Denn gucken wir uns die Daten von der Europäischen Union an, also vom Europäischen Statistischen Amt Eurostat. Beim Strom für Haushalte, wir unterscheiden Haushalte, Industrie, bei Haushalten sind wir schon seit Jahren, denn also seit mehr als 10 Jahren haben wir die höchsten Preise. Wir lagen da immer bei diesen 30 Cent und dann ist es 2022, 2023 halt raufgegangen. Der europäische Schnitt, ich habe jetzt mal so die größten Länder rausgesucht, die größten Volkswirtschaften, Großbritannien und das Vereinigte Königreich noch mit reingenommen, auch wenn sie nicht zur EU gehören, sie gehören ja immer noch zu Europa. Und wir kommen gleich noch dazu, warum Großbritannien noch interessant ist. Die haben nämlich ein ähnliches Problem bei den Stromkosten wie wir. Also sind wir bei den Haushalten mittlerer Größe, sind die Kosten in Deutschland 50% höher als im EU-Mittel. Ne? EU liegt so bei 20 Cent, wir bei 30 Cent, dann sind die Preise halt raufgegangen. Frankreich kommt von niedrigerem Niveau, die lagen bei 15 Cent, sind dann tatsächlich aber langsam auch raufgegangen. Die Italiener haben gleiches Problem gehabt wie wir, weil Italien auch stark erdgasabhängig ist bei der Stromerzeugung. Die haben aber dann nachgesteuert durch politische Maßnahmen, was den Strompreis für die Haushalte angeht. Gucken wir uns das Ganze für die Industrie an. Also Eurostat nennt das dann nicht Haushaltskunde mittlerer Größe. Entspricht so ungefähr dem, was der BDEW definiert. Da lagen wir eigentlich im guten Durchschnitt. Also die 8 Cent die Kilowattstunde 2014, 15, das war guter Durchschnitt. Und dann sind die Preise halt 2021, 22, also 21 noch nicht, aber dann 22, 23 halt explodiert. Aber Ähnliches haben wir tatsächlich aber auch in Frankreich zum Beispiel beobachtet, was diese Kosten angeht. Also da vorher alles gut. Wir lagen voll im europäischen Durchschnitt. Das heißt, also da war die Konkurrenzsituation mit der Industrie in den Nachbarländern auf einem fairen Niveau. Da waren also Spanien und das Vereinigte Königreich, die lagen deutlich drüber. Und damals waren die Briten ja noch in der EU. Also das ist eine andere Situation gewesen oder ist eine andere Situation für die Industrie im europäischen Vergleich. Global ist nochmal eine andere Hausnummer. Das ist schon, also ne, da kann man sagen, oh, Industrie, jammerst du vielleicht, weil, also ohne Grund, weil es vielleicht einfach ist, auf die Energiewende draufzuschlagen. Denn in der Zeit war ja, also das klar, wir haben 2010, 2011 war die erste große Welle in der Energiewende, was den Ausbau der Photovoltaik angeht, mit der EEG-Umlage, die dann einfach in Deutschland hohe Kosten verursacht hat, weil wir natürlich diese Einspeisevergütung, die wir zahlen mussten für diese Photovoltaikanlagen, die mussten natürlich dann gezahlt werden. Das war ja erst über den Strompreis als EEG-Umlage mittlerweile abgeschafft. Wir zahlen es aus Steuergeld, das ist aber nur eine Verschiebung. Wir haben die Kosten, die müssen wir halt bezahlen. Aber dennoch, also wir sehen, der Industriepreis für so eine mittlere Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen lag auf europäischem Niveau. Das ist gar nicht so ein großer Punkt. Jetzt blicken wir mal auf die energieintensive Industrie. Denn das ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack. Und da hat das Statistische Bundesamt ein paar Zahlen. Also wenn man so den Energieverbrauch sich mal anguckt in Deutschland nach den Sektoren, das ist so, also nicht ganz ein Drittel, fast nicht ganz, aber so 30% geht in die Industrie, verarbeitendes Gewerbe und den Bergbau. Ein Drittel geht in die privaten Haushalte, also 29 und 28%, wenn wir genau sind, 27% in den Verkehrssektor und dann die verbleibenden 16%, ungefähr ein Sechstel, dann Gewerbe, Handel, Dienstleistung. So verteilt sich der Endenergieverbrauch, das ist dann Strom, Wärme und dann natürlich auch der Transportsektor oder Öl entsprechend. Wer braucht in der Industrie den meisten, die meiste Energie? Jetzt in dem Fall, wenn wir von Energie sprechen, meinen wir immer Wärme, also Prozesswärmeenergie und Strom als Energieform. Da ist die Chemie mit Abstand der größte Verbraucher, die chemische Industrie in Deutschland. Danach kommt die Metallerzeugung und Verarbeitung. Das heißt also, das ist dann der Stahlsektor, Aluminium und so weiter. Platz 3 Kokereien, Mineralölverarbeitung, dann haben wir auch die Glas- und Keramikverarbeitung und dann Papier, Pappe und Waren, die wir daraus herstellen. Das sind die 5 energieintensiven Betriebe. Danach Futtermittelindustrie, Automobilindustrie, Holz, Metallerzeugnisse, Gummi und Maschinenbau. Auch das ist noch hoher Energiebedarf, aber die sind nicht die 5, zählen nicht zu den größten. Also größte ist tatsächlich die Chemie und die Metallverarbeitung. Die haben zusammengenommen, also diese, wenn wir diese 5 jetzt mal nehmen, sind wir bei 76% des Energieverbrauchs gehen in diese 5 Branchen. Und alle anderen Industriezweige haben einen Anteil von 24%, also ungefähr ein Viertel. Da kann man sagen, boah, das ist ja schon ein echtes Problem. Aber, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen volkswirtschaftlich denken, diese 5 energieintensiven Industriezweige haben einen Anteil an der Bruttowertschöpfung Deutschlands von 17% und 83% sind die übrigen Industriezweige. Da könnte man jetzt sagen, ja Moment, ihr habt zwar hohe Energiekosten oder einen hohen Energieverbrauch, und wenn der Verbrauch hoch ist, habt ihr auch hohe Energiekosten und da ist die beiden Energieträger, die am wichtigsten sind, sind Erdgas, 30% und Strom 21%, also die Hälfte der Energieträger sind Erdgas teuer geworden, Strom teuer geworden. Das ist natürlich ein Problem für diese Industriezweige. Aber der Anteil an der Bruttowertschöpfung, der Anteil an den Beschäftigten ist auch nur ein Sechstel und der Anteil an den Betrieben insgesamt ist auch nur ein Sechstel. Das heißt, man könnte, wenn man jetzt mal ganz marktliberal denken würde, also ein bisschen wie Christian Kammert immer denkt, könnte man sagen, ja, doof, aber Pech. Kann man dazu sagen? Ist schon eine brutale Aussage und so einfach ist es natürlich nicht. Also deswegen nicht falsch verstehen nach dem Motto, der Thesen sagt, die energieintensive Industrie soll bitte mal pleite gehen, sie hat Pech gehabt, weil sie sich nicht anpassen kann. Das auf gar keinen Fall. Aber wir betrachten das mal kurz aus dieser Sichtweise, aus dieser Denke. Denn ach, die Gegenseite macht es ja genauso, die sagt, och, blöde Energiewende, alles macht wird teurer, alles doof, stimmt ja so auch alles nicht. Aber machen wir mal für eine Minute diese Betrachtungsweise mal einnehmen und mal konsequent weiterdenken. Dass wir sagen, ihr habt zwar einen hohen Energieverbrauch, aber eure Bruttowertschöpfung ist gar nicht so groß, dann ist das euer Problem. Ihr müsst, wenn ihr am Markt bestehen wollt, braucht ihr eine Lösung und wenn nicht, regelt der Markt das für euch. So einfach ist es natürlich nicht. Also, man kann schon sagen, Chemie, die Keramikindustrie, auch die Metallerzeugung, wenn man sich mal die einzelnen Branchen sich anguckt, die haben halt so einen Anteil von 5%. Man darf halt nicht vergessen, die daraus entstehen ja Folgeprodukte, die man dann weiterverarbeitet, die dann am Ende auch sich auf Endkundenpreise niederschlagen. Ne? Wenn also Düngemittel teurer werden, wird die Lebensmittelproduktion in Deutschland teurer, weil die Landwirte für mehr Geld Düngemittel einkaufen müssen. Das verteuert dann Weizen, Mais etc. Und wenn das teurer wird, wird auch das Brot teurer oder das Fleisch teurer. Also man sieht die Kette, die dann aufgeht, weil die Grundproduktion teurer wird. Das schlägt sich natürlich auf alle Wirtschaftszweige durch. Also von daher könnte man sagen, ja gut, dann machen wir uns da auch wieder vom Ausland abhängig. Wenn man die Industrie, die sich jetzt in Deutschland entwickelt hat, dann muss man sich vielleicht mal weiterentwickeln. Denn vielleicht dauert es ein bisschen nochmal der Blick zurück. Wieso haben wir in Deutschland so eine starke chemische Industrie und auch eine relativ starke, Elektronikindustrie? Auch wenn wir jetzt keine Elektronik-Endgeräte, aber ich sag mal, große Energiekonzerne haben wir ja und vor allen Dingen auch mit Siemens und Bosch, also relativ viele Zulieferer, Unternehmen, die dann halt in dem Energiefeld oder im Elektronikfeld unterwegs sind. Da muss man sagen, da vielleicht der Vergleich zu Großbritannien. Deutschland hat sich in der industriellen Revolution einfach anders entwickelt. Großbritannien kommt halt aus der Schwerindustrie. Wir haben halt angefangen mit Kohle und Stahl. Das hat sich in Deutschland dann auch entwickelt und haben wir auch schnell aufgeholt. Aber wir waren dann in der dritten Phase der industriellen Revolution. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich halt in Deutschland dann halt neue Industriezweige entwickelt, nämlich insbesondere die chemische Industrie. Das ist halt das, was jetzt heute BASF und weitere Unternehmen angeht. Aber BASF ist immer eins das größte Chemieunternehmen. Bayer haben wir noch. Und die ganze Elektronikbranche, also da sei jetzt mal Siemens stellvertretend genannt, in dem Bereich, die jetzt nicht nur aus dem Bereich kommen und dann natürlich sehr diversifiziert haben. Das hat sich, aber die Anfänge sind alle im Ende des 19. Jahrhunderts. Großbritannien hat es dann anders gemacht. Die haben dann folgend in den Thatcher-Jahren, in den 1970er, 1980er Jahren, dann brutal diese Schwerindustrie gekappt. Ne? Also Automobilindustrie ist quasi zum Erliegen gekommen. Kompletter Wechsel von der Industrie, von dem zweiten Sektor in den dritten Sektor, nennt man das ja. Der erste Sektor ist die Landwirtschaft, zweiter Sektor ist dann die Industrie, dritter Wirtschaftssektor ist dann die Dienstleistung, alle hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Diese Transformation haben wir in Deutschland so stark nicht mitgemacht. Wir sind zwar also keine landwirtschaftlich orientierte Industrie mehr oder Nation, sondern wir sind noch so ein Mix aus Sektor 2 und 3. Wir sind aber noch keine reine Dienstleistungsgesellschaft, wie es andere Länder, Großbritannien und vor allem natürlich die USA, gemacht haben. Was jetzt aber kein Nachteil sein muss. Aber dadurch, dass wir diese industrielle Struktur jetzt noch haben, mit der chemischen Industrie insbesondere, das führt dazu, dass die stark von den Energiekosten abhängt. Und was man dann beobachtet, seit dem russischen Angriffskrieg, und das ist natürlich eigentlich immer der Knackpunkt gewesen, seitdem das günstige russische Gas nicht mehr nach Deutschland transportiert wird, durch die Sprengung dieser Nord Stream Pipelines in der Ostsee, aber auch dann, weil wir natürlich das Gas, das Öl, die Kohle nicht mehr importieren als europäische Staatengemeinschaft, hat das dazu geführt, Energiepreise rauf. Und was passiert, wenn die Energiepreise raufgehen? Die Produktion geht runter. Das kann man tatsächlich beobachten, wenn man sich die Produktionsentwicklung der energieintensiven Industriezweige, also unserer fünf Zweige, mal genau anguckt. Bezogen auf das Jahr 2021, das ist das, was das Statistische Bundesamt definiert hat, ist das runtergegangen um 20%. Das ist schon ein starker Einbruch. Und zwar der Einbruch ist eigentlich passiert von 21 dann nach 23. Und jetzt seit 2023 hat sich dann der Produktionsindex stabilisiert. Geht mal ein bisschen rauf, mal runter. Währenddessen sich dieser Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus, also alle anderen Sektoren, die nicht ganz so energieintensiv sind, hat sich auch ein bisschen reduziert. Aber das lag nicht an den Energiekosten, denn dieser Bereich hat sich 2022, 2023 war noch stabil auf dem 100%-Niveau von 21 und ist dann Ende 23, Anfang 24 dann abgesackt um bis zu 8%. Aber das hatte dann Gründe, weil die Gesamtvolkswirtschaft Deutschland einfach Schwierigkeiten hatte. Und wenn man das nochmal unterteilt oder sich genau anguckt, diese Produktionsindizes der energieintensiven Industriezweige, da ist Kokereien, Mineralverarbeitung hat nur, in Anführungszeichen, nur 5% verloren, währenddessen die Glaswaren, Keramik, also sehr energieintensiv, die chemischen Erzeugnisse haben um über 20% an Produktionsindex verloren. Was ist so ein bisschen der Hintergrund und was sind vielleicht auch so ein bisschen die Probleme, vor allem perspektivisch in Bezug auf die Energiewende? Das Ziel soll es sein, muss es sein, das beobachten wir in China im Moment. Der Weg ist die Elektrifizierung. Wir müssen also viele Industrieprozesse wie möglich elektrifizieren. Denn wenn wir günstig Solarstrom und Windstrom nutzen können mit der entsprechenden Flexibilität bei den volatilen Energieerzeugern, das führt dann dazu, dass wir Kosten senken können. Klar, wenn man Netzentgelte und Stromnetzstabilisierung haben wir alles diskutiert, kennen wir schon. Aber das ist das, was wir in China beobachten, die einfach einen massiven Anstieg ihrer Elektrifizierungsrate haben. Viel, viel schneller als die USA oder Europa. Da zeigen uns die Chinesen gerade auf, wie die Entwicklung sein muss. Jetzt ist es so, dass die Elektrifizierungsmöglichkeiten in diesen Industriezweigen schon stark unterschiedlich ist. Also im Chemiebereich, und das macht halt mehr als die Hälfte des Endenergiebedarfs in Deutschland aus, ist die Elektrifizierungsrate auf 25% begrenzt. Das heißt, wir brauchen immer noch Stoffe, um in der chemischen Industrie dann Folgestoffe oder Produkte herzustellen, ob das jetzt Düngemittel sind oder. Und da brauchen wir einfach fossile Energieträger, die wir können nicht einfach aus Strom Düngemittel herstellen. Das geht einfach nicht. In anderen Sektoren geht das viel besser, also im Bereich Zement oder Stahlherstellung. Da kann man vieles elektrifizieren, bis zu 100%. Da ist es im Moment so, wir sind da häufig noch in den Phasen, dass es noch nicht wirtschaftlich ist, oder, das ist immer der große Zweig noch, macht Studie, habe ich auch nochmal verlinkt in den Shownotes, da sind wir noch in der Entwicklungsphase. Ne? Also ich sag mal, beim Stahl geht es ja darum, grüner Wasserstoff. Super Idee, und auf dem Blatt Papier kann man es auch ganz gut sich überlegen, aber das geht heutzutage so noch gar nicht und vor allem nicht zu wirtschaftlich attraktiven Preisen. Im Papierbereich, auch eine energieintensive Branche, da ginge heute schon mehr. Das ist verfügbar, dass wir bis zu 95% heute elektrifizieren können. Wir sind gerade mal bei 25%. Das heißt, diesen Balken der Papierelektrifizierung können wir vergrößern. Ist natürlich klar, wenn der Strompreis hoch ist, mache ich das nicht. Das heißt, da muss eigentlich eine Bundesregierung unterstützen, was sie ja tut bei der Industrie, um attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, denn ansonsten sagt die Papierindustrie, dann sind wir weg oder pleite. Also das ist dann die Folge. Aber wir haben großes Potenzial in vielen Bereichen zur Elektrifizierung, was ja im Sinne der Energiewende ist und am Ende des Tages auch in Bezug auf den Klimaschutz, den wir ja erreichen wollen. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, stellen wir fest, da ist auf jeden Fall noch was möglich bei den Industriezweigen. Kommen wir mal ganz kurz zurück zu dem Gedanken, ja, aber müssten die dann nicht vielleicht einen ehrenvollen Tod sterben, unsere energieintensive Industrie, und wir entwickeln uns in Deutschland einfach weiter, auch hin zu einer Dienstleistungsindustriesektor. Begriff ist eigentlich Quatsch, Dienstleistungssektor, nicht Industriesektor, also hin zum Wirtschaftssektor 3. Ähnlich wie Großbritannien. Naja, also das kann nicht das Ziel sein. Auch da hängen natürlich Arbeitsplätze dran. Man kennt es aber auf der anderen Seite aus der Stahlbranche. Die haben immer schon mit Problemen zu kämpfen. Also immer heißt mal locker seit 40 Jahren. Ich kenne das noch aus dem Ruhrgebiet in den 1980er Jahren, während der großen Stahlkrise. Internationale Konkurrenz. Es gab da immer wieder gute und schlechte Jahre, also eine starke Schwankung der Rentabilität, dass dann Gewinne und dann wieder massive Verluste, das wurde dann dadurch kompensiert, dass man dann Leute rausgeschmissen hat. Ähnliches Format im Saarland natürlich, aber natürlich dann bei der Stahlerstellung im Ruhrgebiet. Wenn man mal so da in die Vergangenheit guckt und sich die Berichte anguckt, da kann man gut nochmal in so einen Schimanski-Tatort, ne, aus Duisburg-Ruhrort reingucken. Auch das wird da ja zum Thema gemacht, um mal zu gucken, wie das damals im Ruhrgebiet aussah. Also die haben immer unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Starke internationale Konkurrenz, kein fairer Wettbewerb, sogar innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals ja noch. Und dann natürlich dann der globale Wettbewerb. Damals waren es dann Japan, Südkorea und die USA. Heute ist es dann dominiert von China, wie sie halt alle Branchen dominieren, dominiert China auch den Stahlmarkt mittlerweile. Und da muss man halt seine Nische finden. Das ist immer herausfordernd gewesen. Aber die Herausforderung kennt die Stahlbranche immer schon. Und da sind die Energiekosten natürlich ein Bestandteil. Aber da sind andere Ursachen eigentlich viel wichtiger. Ein weiterer Aspekt, den man jetzt auch nicht vergessen darf, ist, wenn man jetzt mal sich überlegt, was ist so der Anteil der Energiekosten am Umsatz eines Unternehmens? Man kann sich ja mal für sich selbst überlegen, was muss ich in Deutschland für Energie ausgeben? Und da muss man, wir müssen es mal so ein bisschen vergleichen, wenn wir ganz am Anfang über die Stromkosten gesprochen und dann vergleichen wir Deutschland mit Polen. Aber muss man sagen, ja gut, aber die Wirtschaftsleistung und die Kaufkraft in Deutschland ist ja viel höher als in Polen. Wenn wir das mal versuchen gegenzurechnen, also ne, Strompreis ist bei den Haushalten im Vergleich zum Einkommen, wir kommen dann gleich noch zum Umsatz und den Energiekosten bei der Industrie in Bezug auf den Umsatz, gehören wir in Deutschland aber trotzdem zu denen, haben wir trotzdem die höchsten Stromkosten, denn die man kennt ja diesen Big Mac-Index vielleicht, um dann global zu sagen, wie lange muss eine Person arbeiten, um sich einen Big Mac leisten zu können, weil der Big Mac auf der ganzen Welt gleich ist und die Herstellung und so weiter, kann man, also ist ein relativ einfacher und auch allgemein verständlicher Vergleichsindex. Und da ist natürlich dann Deutschland im Vergleich zu, weiß ich, Nigeria oder Chile oder Indonesien, kann man dann gucken, wie lange muss ich halt in Deutschland arbeiten, um einen Big Mac zu leisten. Da liegen wir natürlich relativ gut, wegen unserer hohen Kaufkraft oder dem Kaufkraftstandard und der hohen Wirtschaftsleistung. Beim Strom ist es aber so, wegen der hohen Energiekosten, die haben wir auch dort bezogen auf die Kaufkraft hohe Energiekosten. Da sind wir nach Tschechien und Zypern, und Zypern ist immer eine Insel, sind wir auf Platz 3. Danach kommt dann schon Polen, Rumänien, Italien. Die liegen dann knapp hinter uns. Aber obwohl wir so eine hohe Wirtschaftskraft haben und auch eine hohe Kaufkraft als Haushalt, müssen wir relativ viel ausgeben für die Energie. Das führt natürlich dann vor allem bei einkommensschwachen Haushalten dazu, dass die dann schon hohe Kosten haben und sich dann entsprechend natürlich an anderen Stellen keine Waren, keinen Konsum leisten können. Das ist natürlich schon ein Problem. Gucken wir uns das an bei der Industrie. Da ist das, sieht das ein bisschen anders aus, denn der Einzelhandel, auch der Großhandel, die haben, ich sag mal, so ein Prozent oder unter einem Prozent ist der Anteil der Energiekosten am Umsatz. Habe ich jetzt noch den Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, dann sind wir vielleicht bei 2%. Also selbst Dienstleistungen, ne, so ein Friseur, Metallbauer, eine Schreinerei, also solche Betriebe, 1-2%. Das spielt die Energie, klar, das tut natürlich weh, wenn die Energie dann teurer wird, aber bezogen auf den Umsatz spielt das gar keine große Rolle. Das ist, ich will fast sagen, Grundrauschen. Die haben ganz andere Kosten, ne? Löhne, Sozialabgaben, da müssten wir ran. Wenn diese Branchen über hohe Energiekosten meckern, ist das, mich bewusst etwas böse formulieren, ist das eine leichte Pseudodiskussion, um vielleicht auch von anderen Dingen abzulenken, die nicht gut laufen, die man vielleicht auch selber nicht gut gemacht hat. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man dann Unternehmen berät, unterstützt bei Energieeffizienzmaßnahmen in der Vergangenheit, also vor 22 mit dem russischen Angriffskrieg, war Energieeffizienz nicht so ein richtiges Thema. Das war so ein Stiefkind. Größere Unternehmen müssen das ja machen, dieses sogenannte Energieaudit, also sich zumindest mal extern prüfen und beraten lassen, welche Energieeffizienzmaßnahmen gibt es. Ja, und da ist jetzt, das war nie so wirklich beliebt, das hat halt auch gekostet, so ein Gutachten. Das haben die Unternehmen nicht gerne gemacht. Und die, die es gerne gemacht haben, die waren aber sowieso schon auf dem auf den Zug aufgesprungen und sagten, lass uns mal energieeffizient werden, lass uns mal klimaneutraler werden und so weiter. Aber die meisten Unternehmen haben gesagt, interessiert mich nicht, ich brauche so eine Plakette, gib mir eine günstige Plakette. Und dann kamen die hohen Energiekosten, dann hießen, oh Gott, alles so teuer, wieso, alles doof, blöde Energiewende. Aber die haben halt selber nichts getan. Man kennt das, Supermarkt ist ein ganz gutes plakatives Beispiel, weil das jeder kennt. Es gibt auch Supermärkte, die haben halt bei den Tiefkühltruhen keine Glasplatte drüber, sondern da ist dann, sind dann die Tiefkühlpommes und der Tiefkühlgemüse und die Tiefkühlpizza halt in so einem Schrank. Und da ist halt, kann ich einfach reingreifen. Ne? Da wird zwar entsprechend Luft reingeblasen, damit es halt keine großen Verwirbelungen gibt. Aber jedes Mal, wenn ich reingreife mit meiner Hand, erwärme ich das Ding. Es ist halt total ineffizient. Es gibt, normalerweise hat man dann eine Glasscheiben davor, die man so aufschieben kann. Das ist schon mal deutlich energieeffizienter, das muss ich natürlich investieren. Die Margen sind hart umkämpft im Nahrungsmittel oder im Einzelhandel. Natürlich nicht so einfach zu sagen, jetzt stelle ich das alles um. Aber es gibt einfache Maßnahmen, um die Energiekosten zu senken. Also diese low-hanging fruits, wie es ja immer so schön heißt. Da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt immer noch genug Unternehmen, die machen einfach relativ wenig, weil es dann am Ende des Tages wenn man rein unternehmerisch denkt und sagt, so, welche Stellschrauben gehe ich an, die mit den hohen Kosten, und das sind dann eher Löhne, Sozialabgaben etc., da habe ich als Unternehmen nicht völlig freie Hand. Ne, ja, mal Mindestlohn ist jetzt fürs Gastrogewerbe natürlich ein Kostenfaktor, weil ich da Personal brauche. Energiekosten, also wenn man da mal Hand aufs Herz legt, Leute, also ja, ist ein Problem, nein, ist kein Riesenproblem. Das ist anders, wie gesagt, dann bei den energieintensiven Betrieben, aber die haben halt nicht so einen hohen Anteil an der Bruttowertschöpfung. Und dann nochmal der Gedanke, um den abzuschließen, na, vielleicht muss man da mal sagen, ne, Pech gehabt, so einfach geht es nicht, wie gesagt, weil dann die Kette sich hochzieht. Wenn die Grundprodukte teurer werden, wird auch das Endprodukt teurer. Aber auch das muss man jetzt dann als Volkswirtschaft auch mal überlegen, in welche Richtung wollen wir uns da entwickeln. Muss es da Anpassungen geben oder müssen wir gegensteuern? Vor allem, das ist ja dann die Diskussion, die wir hier in der Podcast-Reihe haben, wie kann dann eine Energiewende helfen? Denn ich glaube, da zum Abschluss hilft immer noch mal der Blick ins Ausland. Wir sehen es jetzt an Großbritannien. Die haben nämlich eine ähnliche Diskussion bei den Strompreisen wie wir in Deutschland. Die haben es aber anders gemacht. Die haben ihre Kohlekraftwerke abgeschaltet und nutzen noch Kernkraft, haben aber ähnliche Preise, auch eine Preisentwicklung, also der Anstieg der Strompreise, weil auch da der Preistreiber immer das Erdgas ist. Das heißt also, die Diskussion, die wir in Deutschland führen, auch hätten wir mal die Kernkraft nicht abgeschaltet, dann wäre der Strom günstiger gewesen. Das stimmt so nicht oder nicht unmittelbar. Wir hätten halt eine deutlich bessere Klimabilanz. Also aus der Sichtweise wäre natürlich der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke und die Abschaltung der Kohlekraftwerke besser gewesen. So hat es Großbritannien gemacht. Preistreiber in beiden Ländern ist aber das Erdgas oder die Gaskraftwerke. Vielleicht mal der Blick nach Japan, weil auch Japan ja als Industrienation ähnlich, oder ich sag mal, vergleichbar ist mit Deutschland, auch ein Hochindustrieland. Platz 3 und Platz 4 bei den Volkswirtschaften global, also wie auf 3, Japan auf 4, die haben wir letztens überholt. Japan hat auch, ist quasi noch einen Schritt weiter, was die Bevölkerungsentwicklung angeht und die Demografie. Ne, bei denen ist die Bevölkerungspyramide schon einen Schritt weiter, was die Alterung der Gesellschaft angeht. Die haben da läuft anders als bei uns, oder die sind schon uns schon voraus, was die Alterung angeht. Ne, wir haben ja diese Babyboomer-Generation, die dann in den nächsten Jahren in Rente geht. Da sind die Japaner schon etwas weiter mit der Alterung der Gesellschaft. Na, und Japan ist ähnlich wie Deutschland, aber auch ein rohstoffarmes Land. Die müssen sogar alles importieren. Hier haben wir dann nach Fukushima die Kernkraftwerke erstmal abgeschaltet, dann hohen Anstieg der Energiekosten, weil sie dann Kohle, Öl und Gas importieren mussten, vor allen Dingen halt Flüssiggas. Auch da hängen sie natürlich wieder an den globalen Lieferketten. Die kriegen halt kein Gas aus China oder sowas, sondern die müssen alles dann per Schiff anliefern. Auch ein Grund, warum Japan jetzt die Kernkraftwerke wieder hochfährt, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Aber auch da, also die Preise sind etwas niedriger. Die japanische Regierung hat dann, auch als die Gaspreise global hochgegangen sind, 22, weil ja auch dort sich dann das global niedergeschlagen hat, das hat dazu geführt, dass die japanische Regierung dort Gegenmaßnahmen getroffen hat, um die Energiekosten, die sind etwas niedriger als bei uns in Deutschland, wenn man das mal in Euro umrechnet. Aber da gab es dann deutlich, also andere Maßnahmen, aber auch entsprechende Maßnahmen. Heißt also, wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen und sagen, so hohe Energiekosten, Energiewende ist schuld und ist sowieso doof. Und was müsste jetzt passieren? Also, was wären jetzt so die Handlungsempfehlungen, die man machen kann? Eine Möglichkeit wäre, und das wäre der falsche Weg, ganz klar, aber das wird ja politisch diskutiert, von manchen Parteien oder parteipolitischen Gruppen von Lobbyverbänden. Russisches Gas, das war doch schön günstig, lass uns doch wieder russisches Gas nutzen. Das geht, sorry, man kann mit einem Kriegstreiber nicht handeln. Also das wäre politisch, diplomatisch falsch. Es sei denn, man sagt, ist mir alles egal, dann kann man das machen. Aber gut, diese Diskussion ist nicht zu führen. Wir kommen nicht mehr an das günstige russische Gas dran. Kohle, Öl entsprechend. Das heißt, also wir bleiben abhängig von Flüssiggasimporten insbesondere. Das wird dann hauptsächlich USA oder die Amerikaner wollen da natürlich rein. Das wäre ein Weg. Oder man sagt, ja, dann müssen wir halt aus Steuergeldern für Entlastung sorgen. Wir senken die ganzen Abgaben. Wir reduzieren dort die Kosten, weil die Beschaffungskosten im Moment halt immer noch hoch sind. Die sollten perspektivisch sinken. Da gibt es aber auch, haben wir besprochen, vor allem der Netzausbau ist da ein Punkt. Wenn wir das voranbringen, dann sinken die Netzentgelte und damit sinken dann auch die entsprechenden Umlagen und Abgaben. Wir können damit dann den Strompreis senken. Und wenn wir gleichzeitig stärker elektrifizieren, das muss halt ein weiterer wichtiger Meilenstein sein, den wir erreichen, dass wir die Elektrifizierungsrate steigern in den Prozessen, führt das dazu. Und Elektrifizierung heißt natürlich auch batterieelektrisch fahren, Wärmepumpen einsetzen für die Beheizung von Räumen, von Gebäuden. Das wird dann mittelfristig bis langfristig zu sinkenden Kosten führen. Dazu müssen wir aber einiges tun. Da muss dann halt der Netzausbau, Speicher und so weiter, da müssen wir halt hin, um von den Gaskraftwerken wegzukommen. Denn das ist halt die Aktivität. Wir brauchen weiterhin das Gas. Irgendwann stellen wir um auf Wasserstoff. Den müssen wir auch irgendwie günstig einkaufen. Den günstig herzustellen in Deutschland wird auch sehr schwierig. Also den grünen Wasserstoff. Ja. Was kann kurzfristig passieren? Was kann die Bundesregierung machen? Halt die Ideen, die im Koalitionsvertrag ja sogar verschriftlicht worden sind, eine spürbare Entlastung von Industrie, das ist erfolgt, aber auch von den Privathaushalten. Das stärkt nämlich den Konsum, das stärkt auch die Wirtschaft um die 5 Cent pro Kilowattstunde. Das müssen wir nur aus Steuergeldern bezahlen. Wenn wir die Wirtschaft ankuppeln, können wir auch die Wirtschaftsleistung wieder steigern. Dann können auch die Bundessteuereinnahmen wieder raufgehen. Aber man sieht, wie das alles so zusammenhängt. Das kann ein Weg sein, das wird der Weg sein. Also kurzfristig müssen wir Netzentgelte, Steuern anpassen. Mittelfristig Erneuerbare weiter ausbauen, das Tempo nicht reduzieren, die Netze ausbauen, weil wir die Grenzkosten der Beschaffung die Verteilung senken können. Und langfristig brauchen wir natürlich stabile Planungssicherheit für die Unternehmen, damit auch die energieintensive Industrie weiß, worauf sie sich einlässt. Auch die muss sich transformieren. Auch da müssen Mittel bereitgestellt werden, Subventionen. Da müssen wir dann natürlich auch die bundesdeutsche Wirtschaft stärken. Aber die Ideen liegen auf dem Tisch und die sind auch volkswirtschaftlich, ökonomisch sinnvoll. An der Umsetzung hapert es und auch am politischen Willen. Ich denke, wenn das umgesetzt wird, dann drückt der Schuh auch nicht mehr ganz so, wie er im Moment die Bevölkerung und die Industrie in Deutschland drückt.